Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hot Seats and Cold Brews. Und heute spreche ich mit einem guten Freund von mir, und zwar Dennis Neo. Weil was ich bei Dennis total spannend finde, Dennis ist sehr tief in der Bike-Szene drin, aber eben noch nicht lange, sondern ist eher ein Neuling in dem ganzen Business. Und wir sind ja alle so ein bisschen gefangen in dieser ganzen entweder Mountainbike-Bubble oder Gravel-Bubble oder Rennrad-Bubble. Und Dennis hat so ein bisschen die Chance, von allen Seiten mal drauf zu schauen, ohne sich entscheiden zu müssen, wozu er gehört. Und deshalb möchte ich mal mit ihm darüber sprechen, wie ist es eigentlich, von außen in die Bike-Szene zu kommen. Hey Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Ja, sehr gerne. Ich bin gern dabei. Hallo, hallo.
Vielleicht mal kurz zur Vorstellung. Also wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren, würde ich sagen, oder? Oder sind es schon zwei?
Ja.
Nee, anderthalb sind es, glaube ich. Und wir kennen uns vor allen Dingen über Bike24. Dort arbeitest du. Erklär doch mal bitte unseren Zuhörern so ein bisschen, was genau ist eigentlich deine Jobbezeichnung?
Genau, meine Jobbezeichnung bei Bike24, ich bin dort der Community und Partnerships Lead. Und das kann ja immer ganz viel heißen. Ich bin vor allem dafür zuständig, halt die Marke Bike24 mit all ihren Angeboten und auch den Partnermarken und auch eben den Produkten für die Kunden oder die Fahrradenthusiasten erlebbar zu machen. Und so eine Art erweiterte Community von Bike-Enthusiasten eben zu bespaßen, den Schnittstellen zur Interaktion mit uns zu geben. Und das kann über Events sein, das kann über Workshops sein, das kann über die Zusammenarbeit mit unseren Ambassadoren sein, das können auch ganz klein lokale, regionale oder regelmäßige Ausfahrten sein. Und wir hatten ja diese Stores, die wir auch in Dresden und Berlin hatten. Und da ist natürlich das ein guter Sammelpunkt, um einfach Aktionen zu machen oder auch wie wir jetzt schon auf den Bike-Festivals unterwegs waren zusammen und Content produziert haben. Das ist so mein Job.
Ja, wie du ja gesagt hast, ne, wir haben schon ein paar Sachen da gemeinsam gemacht. Wir haben sowohl schon Ausfahrten in eurem Store in Dresden gemacht, wir haben schon Videoproduktion in Belgien gemacht im Regen beim Stoneman Aduana. Und wir haben auch schon, ich glaube, manche Leute, die vielleicht meine YouTube-Videos schauen, die kennen dich auch schon aus unserem Gardasee, der Schwester Trail am Gardasee-Video, wo du mitgefahren bist.
Und das war auch wild.
Definitiv, ja, ey, das ist für mich auch. Aber so haben wir uns irgendwie kennengelernt, aber du bist noch nicht so lange bei Bike24, oder?
Genau, also ich bin tatsächlich seit 2,5 Richtung 3 Jahren jetzt bei Bike24 und habe diesen Community-Ansatz erst aus einer der Retail-Tochtergesellschaften gemacht, also wo es wirklich sehr, sehr Store-lastig war. Und dann hat man halt eben gemerkt, dass diese ganzen Sachen, die dort lokal passiert sind, aber auch einen Mehrwert hat für die gesamte Firma, weil halt, ne, dort haben die Leute sich getroffen, dort waren sie unterwegs, dort wurde der Content produziert und es gab halt eben noch viel mehr Reibungspunkte, die Bike24 hat mit den Kunden, vor allem als Onliner, als eben nur die lokalen Stores. Und dann kam halt irgendwann dieser Ambassador-Gedanke dazu und den habe ich, glaube ich, mit aufgebaut. Und da haben wir halt Leute gesucht, die auch schon mit uns zusammengearbeitet haben vorher. Ne, hast ja selbst als Model oder als vereinzelte Content-Produktion auch schon was vor meiner Zeit mit Bike24 gemacht. Und das wollte ich irgendwie so ein bisschen gebündelter, ein bisschen strukturierter angehen. Und ja, dann haben wir das im letzten Jahr mal als ersten Test-Case gemacht, dass wir halt wirklich ein Bike24 Ambassadorship-Programm hatten, um dann halt mit den Leuten repräsentativ für andere Leute, die sich vielleicht auch mit dir oder mit solchen Sachen identifizieren, was umzusetzen.
Ja, ich finde das halt spannend, weil bei Bike24 ist es wahrscheinlich so, du fragst 10 Leute, was ist Bike24 und alle, oder was verbindest du mit Bike24 und alle sagen dir irgendwas anderes. Ja. Aber bis vor 2 Jahren würde ich sagen, die könnten das nicht mit irgendeinem Gesicht oder so verbinden, oder? Also ich glaube, gerade als Onliner ist es total schwierig, da einen Trust aufzubauen oder irgendwie ein Gesicht dahinter zu bekommen, mit dem die Leute dann irgendwie agieren können, oder?
Genau, das ist natürlich auch schwierig, weil wir ja sehr, sehr breit aufgestellt sind. Selbst wenn man jetzt nur den Fahrradbereich ansieht, ne, das ist halt eben Rennrad, Gravel, Mountainbike und diese ganzen Urban-Geschichten sind ja auch noch da, aber wir haben ja als Online-Retailer auch noch theoretisch alles, was sich daraus ergibt. Ne? Aus dem Radfahren kommt man ganz schnell zum Triathlon, da ist man ganz schnell beim Laufen. Beim Radfahren ist irgendwie auch dieses Bikepacking Richtung Camping ein Thema. Und wenn du dann als Vollsortimenter quasi schon unterwegs bist, hast du so viele Nischen und so viele Bedürfnisse der Leute, die du ansprichst, dass es da ganz schwer ist, sich zu positionieren. Vor allen Dingen, wenn man natürlich noch viele, viele einzelne Marken vertritt oder beziehungsweise veräußert. Ne, dann wird es halt schwierig, aber wir wollen natürlich unsere Marke Bike24, wir haben ja trotzdem ein Kerngeschäft, das ist halt der Online-Versand, der schnelle Service und so das und diesen Vibe hinter dem Fahrradfahren an sich, den wollen wir natürlich verkörpern und deswegen haben wir uns auch mit unserem Ambassador-Programm mit dir eher dem Mountainbike-lastigeren noch jemanden geholt, der dann vielleicht die anderen Bereiche abdeckt.
Wir haben ja gerade gesagt, es ist für, du fragst 10 Leute sagen dir, was ist Unterschiedliches. Was ist Bike24 denn für dich? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, was wäre deine Antwort?
Das ist natürlich, ich weiß natürlich unsere Kernwerte, die kann ich natürlich auch sagen. Also unsere USP ist natürlich wirklich das große Produktvielfalt, schneller Versand, das Ermöglichen der Leute sozusagen ihren Radsport auszuleben ohne Kompromisse. Wir hatten auch diese Less Compromise Kampagne zum Beispiel mal. Für mich selbst ist es natürlich in meiner Rolle muss es immer noch ein bisschen tiefer sein, weil ich ja wirklich diese Interaktion, diese Vernetzung mit den Leuten, diese Interpretation erstmal der Community für mich ausmachen muss. Und so ist das auch zustande gekommen, dass ich mich selber, du hast gesagt, ich bin neu in der Bike-Branche, ne? Neu da wie so Method-Acting-mäßig reindenken muss. Das heißt, ich muss selber, ja wirklich, ich muss mich selber zum Fahrradfahrer transformieren. Ich bin jetzt auch natürlich früher als Kind auch viel Fahrrad gefahren. Ich hatte auch mal meine kurze Triathlon-Phase so nach der Schule, aber so, dass ich jetzt so intensiv so trainiere und lebe wie ein Radfahrer und dann auch die Dinge mitmache, das ist ja neu für mich, aber das ist für mich vom Verständnis her wichtig, um zu verstehen, wie ticken die Leute, was brauchen die für Teile, in welche Schwierigkeiten kommen sie und wo kann man dann als Bike24 Community oder auch als Firma da ansetzen und helfen.
Ja, also das ist eben genau das Thema, über das ich ja mit dir sprechen möchte, ne? Also wie es halt ist, da reinzukommen. Und aber vorher sollten wir vielleicht mal kurz klären, was hast denn du vorher gemacht, bevor du bei Bike24 angefangen hast?
Ja, die Frage ist, wie weit gehen wir da zurück in dem Urschleim? Für mich, ich habe im Prinzip immer schon, also zumindest, ich sag mal, nach der Schule und in der Zeit, wo man irgendwie berufstätig oder arbeitend ist, ähnliche Sachen gemacht. Also es ging, ich habe auch vorher schon unmittelbar gearbeitet, wo dieses Community Management, dieses Vernetzen quasi die Job Description auch war. Ich hatte das auch als Selbstständiger gemacht, wenn man jetzt quasi mal rückwärts geht, wo ich genau das, was ich jetzt bei Bike24 mache, wir haben es damals als Selbstständige, als Agentur, haben wir es Community Creation genannt. Ne? Das heißt, wir haben eine Community nicht gemanagt, weil sie noch nicht da war, sondern wir haben sie aufgebaut. Und so verstehe ich das jetzt immer noch, dass man ja erstmal, wie du sagst, Bike24 erstmal da, man weiß vielleicht auch, dass es ein Online-Händler ist. Und wir hätten theoretisch auch von der Interpretation her eine Community, weil wir unsere Kunden natürlich haben, aber es ist keine Community, die über die Interaktion des reinen Kaufens oder Angebot- und Nachfrage-Beziehungsverhältnisses hinausgeht. Und um das ja nutzbar zu machen und einen beiderseitigen Benefit zu haben, musst du halt erstmal eine Community kreieren. Ne? Es ist vielleicht logisch zu sagen, okay, alle fahren irgendwie Fahrrad, aber das irgendwie nutzbar zu machen, ne? Dass man sich vielleicht mal zusammentrifft und Fahrrad fährt, eine gemeinsame Aktion macht, ein gemeinsames Festival besucht, das muss ja erstmal entstehen und das ist dann immer sehr nah dran an diesem, deswegen habe ich früher einmal Community Management so beschrieben, das ist eine Mischung aus Event Management und kampagnenabhängigen Marketing Management, dass man halt wirklich sieht, okay, das ist, es passiert was, real life, und das nutzt man dann, um vielleicht die Themen, Kampagnen, Produkte damit zu verknüpfen. Ne? Also man hat ein neues Fahrrad, einen neuen Laufradsatz, der muss getestet werden. Die Marken haben Interesse, das vielleicht unter die Leute zu bringen, Feedback zu bekommen. Okay, dann holt man halt die Leute mal ran und verknüpft das in einem Event. Und das, was dann daraus entsteht, so über Bilder, Videomaterial, wird dann halt ja, über Social Media verlängert. Ne? Das ist natürlich heutzutage auch ein ganz, ganz großer Punkt. Aber viele verstehen ja unter Community Management dieses reine Social Media Community Management. Also das heißt, du besparst die Leute mit Bildmaterial und versuchst dann irgendwie über Instagram und Co. einfach eine Interaktion zu haben und einfach auf die Kommentare zu antworten oder Kommentare zu erzeugen. Mhm. Und das ist für mich nie gewesen. Das ist wirklich immer eine echte Connection, die vorausgesetzt ist. Und ja, so habe ich das vorher auch gemacht. Und das ist, ich komme so ein bisschen aus dieser Trainerecke eigentlich. Mhm. So nach der Schule habe ich also immer schon viel Sport gemacht, auch vielseitig Sport gemacht, verschiedenste Sachen. Und es ging für mich immer um die Geschichte, dass man Leute irgendwie motivieren muss. Oder dass manche noch diesen letzten Hinterntritt brauchen, um selber irgendwas umzusetzen, was sie eigentlich schon machen wollen. Ich habe auch eine Zeit lang als Reiseleiter gearbeitet und auch das haben früher viele immer gesagt, das ist so konträr, so gegensätzlich. Ne? Bist du jetzt Trainer oder bist du jetzt Reiseleiter? Das war für mich schon immer eins, weil in beiden Fällen musst du Leute, wie gesagt, motivieren, irgendwo hinzukommen oder irgendwas zu überwinden, was sie alleine vielleicht nicht schaffen würden. Ne? Ja. Beim Reiseleiten geht es darum, vielleicht den Berg hochzuführen und dann da hinten den Wasserfall zu entdecken.
Also du warst quasi der ausgelagerte innere Schweinehund.
Genau, genau so kann man es eigentlich sagen. Und im Prinzip ist das jetzt genau das Gleiche. Nur, dass man es halt an gewisse, wie gesagt, Kampagnen oder Szenen oder Events oder Produkte halt eben knüpft, um dann den Leuten eine gute Erfahrung zu verschaffen, die sie dann natürlich mit der Marke, durch die sie ermöglicht wurde, verknüpfen. Hm.
Du warst ja vorher im Outdoor-Bereich tätig, hast dafür einen großen, ich würde sagen, Klamottenhersteller oder was gearbeitet, ne? Und da hast du ja eine sehr breite Zielgruppe kennengelernt, weil die Marke, für die du gearbeitet hast, die ist ja wirklich von alt bis jung oder von jung bis alter tätig, von Extrembergsteiger bis Badehosenverkäufer? Nee, weiß ich nicht. die sind ja wirklich sehr, sehr Mainstream, aber trotzdem noch ihre Spezialisierung in irgendwelchen Produkten oder in irgendwelchen Gruppen. Da hast du diese Zielgruppe kennengelernt, jetzt bist du in den Bike-Bereich gekommen. Was würdest du sagen, was macht die Bike-Zielgruppe besonders?
Die Bike-Zielgruppe besonders?
Also bei Bike, da ist jetzt alles mal da drunter, also da ist auch Rennradfahren da drunter und, ja. Also alles, was quasi die Radfahrzielgruppe, was macht die besonders?
Ja, also wie du ja eben gesagt hast, hat man eine recht breite Zielgruppe gehabt bei der Outdoor-Marke. Und das stimmt auch, einfach weil sie verschiedenste Felder abdecken. Da ist dann wirklich Trailrunning und Bergsport und sowas dabei gewesen. Das heißt, die Marke an sich ist in der Wahrnehmung schon sehr vielseitig auch gewesen. Ne? Und bei den Bikes, egal ob das jetzt, da gibt es zwar auch diese verschiedenen, weiß ich, Rennrad, Gravel und so weiter, aber meistens, und das fällt mir schon auf in der Bike-Szene, um deine Frage zu beantworten, hast du halt diese Engstirnigkeit, hört sich so negativ an, also meine ich das gar nicht, sondern wirklich so, also ein Fahrradfahrer, der ist dann halt Fahrradfahrer. Also da ist schon mal, da muss schon mal richtig viel passieren, dass der irgendwie nebenbei noch laufen geht oder vielleicht auch ein Kletterinteresse hat.
Ja.
Ja? Das lockert sich so ein bisschen auf und jetzt gerade auch mit diesen bisschen fließenden Geschichten, so Rennrad, irgendwie Gravel, wird man vielleicht auch mal hingeführt zum Mountainbike. Aber so wie ich das wahrgenommen habe, also Rennradfahrer sind halt Rennradfahrer, Mountainbiker sind Mountainbiker und dann innerhalb dieser einzelnen Gruppen sind sie auch einfach dann halt eben Mountainbiker und nicht meistens nicht so mehr sportlich interessiert, was auch manchmal gut ist, ne? Weil du musst dich ja auch spezialisieren und manche Sachen sind ja auch wirklich technisch so anspruchsvoll, wo du halt ein spezialisiertes Training haben musst und dann vielleicht auch das vielleicht sogar kontraproduktiv sein könnte vom Training oder vom Output her. Aber was ich kann mal ein Beispiel nehmen. Wir haben zum Beispiel mit den Outdoor-Leuten damals, egal ob das jetzt Trailrunner waren oder die Kletter-Events waren oder wirklich die Wanderer, wenn du da gesagt hast, wir machen jetzt hier so ein Hike-and-Yoga-Event oder so ein Climb-and-Yoga-Event, gar kein Stress. Das haben die alle schon voll auf der Platte gehabt. Die haben alle gewusst, das passt jetzt gut zusammen. Da kann man irgendwie so sich so ein bisschen geschmeidiger machen und das ist auch beneficial für den jeweiligen Hauptsport. Mhm. Aber wenn ich das jetzt mit den Fahrradfahrern versucht habe, dann ist das, also entweder ist das, ich will gar nicht sagen, dass die jetzt alle dagegen sind, aber das ist auf jeden Fall ein komplettes Novum für die. Ne? Also ich habe mal so ein Rennrad, so ein Ride gemacht, wo wir gesagt haben, okay, wir machen hier mit den Bikes, also jetzt nicht mal irgendwie, dass wir danach uns andere Yoga-Klamotten ausziehen und jeder seine Matte mitbringen muss oder so, sondern wirklich mit den Bikes einfach so eine kleine Post-Ride-Yoga-Session, wo du dich am Fahrrad so ein bisschen in verschiedenste Positionen eher schon dehnst. Das war, das kannte keiner. Also, ne, also nicht nur körperlich, war das wirklich sehr, sehr herausfordernd für die meisten Leute. Und das wissen wir ja alle, beim Fahrradfahren verkürzen die Beine in einer sehr, sehr gleichmäßigen Bewegung. Hm. Und da ist so dieser Shift noch gar nicht, glaube ich, bei vielen, ne, Einzelfälle gibt es immer und es wird auch immer mehr, also das merke ich schon auch. Aber bei vielen ist das wirklich noch so, dass dieser Shift noch gar nicht dazu gekommen ist, selbst zu erkennen, wie gut das sein könnte oder dass das eben nicht gut ist, dass ich so versteift bin und gar nicht mehr mich im Squat am Oberrohr festhalten vors Fahrrad setzen kann.
Ja. Also das kann ich tatsächlich bestätigen, dass es, dass es so ist. Natürlich jetzt nicht nur und umso sportlicher man ist, umso mehr findet das, glaube ich, schon im Alltag statt. Aber ich habe das mal gesehen, da bin ich BC Bike Race mitgefahren in Kanada und da sind schon auch viele so, weißt du, so langbärtige Typen, die das halt als Spaß-Event machen. Und da hatte der damalige Sponsor, das war auch so eine Yoga-Company aus Kanada, hatte dann abends immer so Yoga-Classes angeboten. Und da haben dann auch echt viele mitgemacht und das war so witzig. Also die waren schon alle super offen dafür. Und es war aber total witzig, wenn dann wirklich so der etwas korpulentere, der hat es gerade noch geschafft, in der Zeit ins Ziel zu kommen, komplett kanadische, langbärtige Typ, dann halt irgendwie den herabschauenden Hund macht. Also es war super witzig und alle haben richtig Spaß gehabt. Und aber für die war das eben auch neu, aber ich glaube, viele sind dabei geblieben danach, weil es halt einfach echt gut ist. Und,
ja, ich glaube, das kommt auch und das ist ja auch immer mehr eh schon Trend, auch in der Wahrnehmung jetzt von anderen Dingen, ob das jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement ist oder halt eben beim Sport, das kommt ja immer mehr und ich begrüße das auch voll, ich finde das auch voll gut, nur es ist manchmal halt witzig, dass in dieser speziellen Bubble Fahrradfahrer, weil du danach gefragt hast, doch so Dinge gibt, da ist man noch, da fährt man halt einfach Fahrrad.
Genau, man ist halt Radfahrer. Was wir immer mal wieder erlebt haben, ist, es kommen Leute, also die Bike-Branche ist in den letzten Jahren sehr geboomt. Es sind kleine Companies relativ schnell groß geworden und große Companies relativ schnell sehr, sehr groß. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo auch Leute von außen in die Bike-Branche reingekommen sind, gerade so in Führungsetagen, die vor allen Dingen aus dem Business kam und nicht aus dem Radsport. Und ich glaube, ich weiß jetzt kein Beispiel, wo es funktioniert hat. Ich würde sagen, bei fast allen hat es nicht funktioniert. Sondern die Leute sind reingekommen, haben das versucht, sind gescheitert, sind wieder rausgegangen. Weil die Bike-Industrie irgendwie ein bisschen, ja, wenn du das nicht machst, dann ist es schwierig, das zu kommunizieren, sich darin wohlzufühlen und dementsprechend auch die Entscheidungen zu treffen, glaube ich. Jetzt hast du das ja nicht gemacht und warum funktioniert das bei dir trotzdem?
Ja, also die Beobachterin kann ich auch auf jeden Fall teilen. Ich kann es natürlich nicht für alle anderen Companies einschätzen, aber ich hatte tatsächlich auch neulich mit einem Bekannten darüber gesprochen, dass mir das sehr stark aufgefallen ist, genau wie du es gerade geschildert hast, dass in der Bike-Branche sehr, oder auch gerade speziell bei Bike24 auch noch wirklich noch sehr viele wirkliche Fahrradfahrer einfach arbeiten, die gar nicht irgendwie über diesen Business-Ansatz, wie du sagst, da reingekommen sind, sondern weil sie halt früher Fahrrad gefahren sind, vielleicht sogar leistungsmäßig Fahrrad gefahren sind, vielleicht sogar die Firma oder irgendwelche Beziehungen da aufgebaut haben und deswegen dort arbeiten. Das ist wirklich ein Phänomen und deswegen wird, glaube ich, auch viel, weil das eben in anderen Bereichen der Branche auch so ist, wird da viel noch genauso wie in so einer Art Buddy-Vereinsnetzwerk gehandhabt und hin und her geschachert, wenn man es mal so sagt. Ich glaube, das ist gar nicht negativ. Ich glaube, das funktioniert einfach gut. Ist auch irgendwie ganz nett, dass die Beziehungen so sind und dass irgendwie diese echte Expertise auch noch da ist. Und auch bestätige ich, dass es natürlich immer mal wieder Versuche gab oder auch einige gibt, wo dann eher die Leute aus dem Business-Kontext da rein geholt worden, vielleicht auch aus gutem Grund, weil die vielleicht eher dann, ich sag mal, organisatorisches, strategisches Denken, Skillset mitbringen.
100 pro, genau. Aber am Ende hat sich ja mal rausgestellt, also, dass man die Sprache der Radfahrer spricht, ist selbst in den Führungsetagen irgendwie wichtiger. Ich meine, bei euch ist es ja so, andere ist einer eurer Gründer, der ist ja auch passionierter Radfahrer. Genau. Ja, ich meine, der macht das ja nicht, weil der jetzt gedacht hat, oh, das ist aber ein cooler Business Case, lass mal Bike24 machen oder lass mal Fahrradteile verkaufen, sondern vor allen Dingen macht er das, weil er halt einfach den Sport selber liebt, oder?
Genau. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, das brauchst du, diese Authentizität, die ist wichtig. Und ich glaube, um deine Frage von ihr nochmal aufzugreifen, warum das bei mir klappt, ist, weil ich hatte vorher diesen komischen Method-Acting-Ansatz für mich so erwähnt, dass ich versuche, mich ja da auch wirklich rein zu denken und rein zu transformieren, dass ich das auch nachvollziehen kann. Weil ich glaube nicht, dass man das trennen kann, dass man, ich sag mal, das Bedürfnis der Radfahrkunden oder aus meiner Sicht der Community bedienen kann, wenn du die nicht fühlst. Und du kannst die nur fühlen, wenn du das Gleiche erlebst, wie die sehen. Ne? Und klar funktioniert das in manchen Bereichen gut. Ich bin immer schon sportaffin gewesen für verschiedenste Dinge. Ich bin natürlich auch früher Rad gefahren, ohne dass ich jetzt im Verein oder da irgendwie wirklich das mein Hauptsport war, wo ich auch Wettkämpfe gemacht habe, bis auf die, ich sag mal, relativ kurze 2 Jahre Triathlon-Phase, wo ich mich natürlich mehr damit beschäftigt habe, aber auch eher wie so ein junger Dulli da reingerutscht bin und dann plötzlich mit dem Stahlrennrad von meinem Opa da halt plötzlich angefangen habe, da olympische Distanz Triathlon zu fahren in Berlin. War witzig und man hat das gemacht, man war halt auch irgendwie fit genug, oder ich war in dem Fall auch fit genug, um das irgendwie mitzumachen. Aber ja, ich glaube, du musst da reingehen und nur deswegen funktioniert das bei mir, weil ich das gelebt habe. Ich meine, ich bin mit den Ausfahrten, die wir hier gemacht haben, in Berlin und in Dresden, bin ich teilweise dann auch 3-4 Mal die Woche Rad gefahren, auf der Rolle, draußen, verschiedenste Vehikel, also Rennrad, Gravel und Mountainbike, und habe da einfach natürlich einfach von der Zeit her, von der Wochenstundenzeit, sehr viel Zeit mit verbracht und konnte genau das, ne, man ernährt sich anders, man braucht Equipment, es geht was kaputt, du musst was pflegen, du musst dich selber pflegen, dir tut was weh. Und ne, also das ist ja was, das kannst du ja nicht, das kann dir ja keiner sagen. Ne? Oder wenn es dir jemand sagt, dann greifst du es trotzdem nicht richtig.
Ja. Ja. Also das finde ich halt echt spannend. Ich meine, das erste Mal, dass wir zusammen Rad gefahren sind, war, glaube ich, in Belgien. Ne? Mhm. Und da habe ich echt gedacht, so oioioioi. Das schaut nicht so sicher aus. Und dann waren wir zusammen im Rennradtrainingslager auf Gran Canaria und da fand ich es schon super beeindruckend, dass du da, also alles, was wir uns vorgenommen haben, hast du halt durchgezogen. Jetzt vielleicht nicht immer so schnell wie wir, aber du hast halt einfach wirklich immer diesen Drive gehabt. Alter, du bist teilweise nachts irgendwie da angekommen, da war es schon komplett dunkel, ohne Lampe, aber du hast halt die gleiche Tour gemacht, die wir gemacht haben, so. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Am Ende hast du mehr Touren gemacht wie ich, weil ich dann krank geworden bin. Aber du hast es halt komplett durchgezogen. Und da habe ich so gedacht, Alter, krass. Also da hat sich ja wirklich richtig was getan in diesem, ja, was war das? Vielleicht 4 Monate oder so. Und jetzt waren wir am Gardasee wieder zusammenfahren und da haben wir dich ja wirklich auf einen sehr schwierigen Trail mitgenommen. Und du warst auch in der Gruppe unterwegs, wo jeder auf alle Fälle schon mal ein Enduro-Rennen gewonnen hat. So. Und du. So. Und da habe ich auch gedacht, Alter, das ist auch krass. Also ich meine, dann war es eben ein halbes Jahr zwischen Belgien und da, aber ich meine, der Fahrtechnikgrad von dem, was man da fahren musste, war ja einfach ein komplett anderer. Und auch das hast du wieder durchgezogen. Also du hast dich da halt wirklich komplett reingefuchst und das finde ich echt ziemlich beeindruckend, wie schnell du da eigentlich auf ein gutes Level gekommen bist und auch wie schnell du das ganze Thema Radfahren verstanden hast.
Ja, das ehrt mich natürlich, das war schön, dass du das sagst. Ich weiß auch nicht, also vielleicht ist das halt wirklich auch wieder durch diesen grundsätzlichen Sportansatz oder den Leistungsdisziplinansatz, den ich vielleicht aus anderen Sportarten aus meiner Jugend dann hatte, dass ich das auch so angegangen bin. Und also, ne, wenn du jetzt sagst, das hört sich cool an, ne, er hat es dann durchgezogen, aber für mich, ne, das ist gar keine andere Frage gewesen. Ne? Also wir haben ja gesagt, wir fahren diese Tour da in Gran Canaria und dann fahre ich die dann halt. Ne? Also ich bin ja dann auch losgefahren und dann habe ich halt schon gemerkt, okay, das ist halt steil, dann muss ich muss dann halt mein Tempo fahren Und dann tut das auch weh und dann ist halt auch, das macht ja auch was mit deinem Kopf, wenn du dann halt dann da 4 Stunden bergauf fährst und du einfach 4 Stunden Zeit hast, weil du halt 10 km/h da irgendwie hochfährst. Aber dann machst du das halt. Ich bin ja deswegen mitgekommen. Also,
das fand ich, find ich echt ziemlich cool. Und da habe ich mich dann gefragt, so, okay, du machst das jetzt so viel. Also du sitzt so viel jobmäßig auf dem Rad, du machst dann solche Sachen mit. Das war das erste Mal, dass du überhaupt so ein Rennradtrainingslager im Winter gemacht hast und so. Wie viel Spaß macht dir Radfahren denn?
Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine spannende Frage, weil klar, in dem Moment, wenn du dich da hochquälst, macht das keinen Spaß. Ich weiß nicht, ob das irgendwem Spaß macht. Ich weiß aber auch nicht genau, ob das Spaß machen muss. Ne? Also, das ist ja, ich glaube, das ist eher so eine mentale Challenge, um zu gucken, bist du dazu in der Lage, das zu machen? Bist du körperlich dazu in der Lage? Und bist du Herr deines Verstandes, dich da durchzupushen? Und dann macht das natürlich danach schon irgendwie Spaß, diesen Gedanken zu haben, ey, du hast es geschafft. Ne? Mhm. Und das Runterfahren, also gerade da, diese manche Abfahrten da, wo sich das da so über die geschlängelten Straßen durchs Tal, in meinem Fall ja auch mit Sonnenuntergang da langgezogen hat, das war wunderschön und das macht natürlich mega Spaß, da mit, keine Ahnung, 50, 60 Sachen auf dem Rennrad an den Autos vorbeizuschießen. Mhm. Das macht auf jeden Fall Spaß und das kann ich auch übertragen aufs Mountainbike-Fahren, da ein bisschen flowigen technischen Trail da einfach drüber zu fetzen mit, das ist ja für mich auch, wie gesagt, neu. Ich komme ja aus Berlin, ne? Da ist ja eigentlich nichts mit Bergen. Ich hatte ein Mountainbike, das war doch damals noch ein 26er und jetzt fetzt du da mit so einem 29er da einfach über alles drüber.
Yeah.
Wenn du auch ein bisschen gelernt hast, locker zu lassen, und da ist noch viel Luft nach oben bei mir, auf jeden Fall. Aber das macht natürlich auch Spaß. Und dann hast du trotzdem wieder diese Kehrseite, dass es dir selbst mit dem E-Bike, wie wir ja die Tour gemacht haben, dass es dir irgendwie verdienen musst, da hochzufahren, dass es mal anstrengend ist. Aber das kenne ich halt aus allen anderen Sportarten, die ich bisher gemacht habe, auch. Ne? Dieser Training oder dieses Training, was du dafür machen musst, oder auch die Anstrengung im Wettkampf, das gehört dazu. Und also, wie gesagt, ich komme ja aus dem Trainingsbereich. Da ist immer Disziplin beats Motivation, ist der Leitsatz. Also du musst da einfach rangehen, auch wenn du keine Motivation hast. Und die Motivation setze ich jetzt in dem Fall mal gleich mit Spaß. Ich hoffe, ich kann das damit beantworten. Also es ist für mich total klar, dass Fahrradfahren beides ist. Also sowohl extrem Spaß machen kann, und ja, es macht mir extrem Spaß, aber halt auch die absolute Qual sein kann.
Ja, das kann ich wohl bestätigen, dass das so ist. Genau. Jetzt gibt es ja Angler, die sind Angler. Ja, und es gibt Läufer, die sind Läufer. Würdest du sagen, du bist Radfahrer?
Nee, glaube ich nicht. Also ja, im Moment fahre ich viel Rad. Und ja, für einen richtigen Radfahrer könnte es wahrscheinlich auch noch mehr sein. Deswegen ziehe ich mich da raus. Vor allen Dingen jetzt nach den Erfahrungen mit euch, ne? Wo wir da jetzt am Gardasee unterwegs waren. Und ich habe ja auch noch andere Sachen gemacht. Da sehe ich mich immer noch, also schon irgendwie als Teil der Gruppe, aber ich bin nicht da der Radfahrer. Vielleicht brauche ich dafür noch 2 Jahre oder auch noch länger.
Aber das ist ja jetzt quasi, also das wäre ja, so wie du es jetzt beschrieben hast, wäre das ja eine Draufsicht auf dich. Also das heißt, wir würden ja gucken, bist du Radfahrer? Aber würdest du dich als Radfahrer sehen? Und damit würde ich verbinden, okay, das ist ein Sport, mit dem ich mich identifiziere. Das ist ein Sport, den ich auch machen würde, wenn ich jetzt das nicht arbeiten würde.
Ja, es ist wirklich schwierig, weil ich nehme natürlich sehr schnell diese Draufsicht ein, wie ich mich sozusagen versuche einzuordnen in der Gruppe, auch durch die Wahrnehmung der anderen und auch im Vergleich mit den anderen. Ne? Also ich würde ja denken, um als Radfahrer mich selbst zu bezeichnen, müsste ich ja ausschließlich Rad trainieren oder vielleicht auch mit dem Ziel, irgendwas Radsportliches umzusetzen. Also vielleicht an einem Event, also an einem Race oder einem Rennen irgendwie teilzunehmen. Also selbst wenn ich jetzt, glaube ich, eine Tour machen würde, eine Gravel-Tour, so als Exploring-Tour, ich sag mal, ich fahre jetzt von Berlin nach Madrid oder so, wo man ja unendlich viele tausend Kilometer fährt. Ich glaube, selbst wenn ich das machen würde, würde ich mich nicht als Radfahrer bezeichnen, weil für mich diese wettkampfsportliche Komponente dann fehlt.
Okay. Also
für mich war immer sozusagen, du bist Sportler in einem sportlichen Bereich, wenn du da irgendwie so eine Art Wettkampfambition hast.
Ah, okay, ja. Verstehe.
Weißt du? Mhm. Ich habe mich halt immer, weil diese Frage, ne, passt ganz gut zu denen, die ich mir auch selbst gespielt habe, was für ein Sportler bin ich, habe mich immer so als Multisportler identifiziert, wo ich versuche mich oder mir einen Fitnessgrad anzutrainieren, wo ich für viele verschiedenste Sportarten fähig genug bin. So. Und halt jetzt ist natürlich ein höherer Anteil Radsport mit dabei. Mhm. Aber ich habe ja jetzt noch keinen, ja, also ich habe jetzt auf jeden Fall noch nicht dran nachgedacht, beim nächsten Enduro jedermann Rennen mich mal anzumelden. Also
ja, das wäre doch mal was, ey.
Ja, vielleicht wäre das mal was. Also ich habe schon mal vor ein paar Jahren, auch zu dieser Triathlon-Phase, habe ich mal so ein Velo-City-Race.
So ein Kriterium, oder was?
Nee, hier ist wirklich so ein, es gibt doch immer in der Stadt immer diese, damals hieß das, jetzt muss ich kurz überlegen, Veloton.
Ah ja, okay.
Ja, also einfach mit einem Rennrad durch die Stadt, dann gibt es irgendwie immer 60, 80, 120 Kilometer, irgendwie sowas. Und das habe ich mal gemacht. Mhm. Und das war aber auch ja als Jedermann-Rennen, so wie man mal einen Halbmarathon gelaufen ist oder einen Marathon oder so. Aber trotzdem habe ich mich damals weder als Läufer noch als Radfahrer gesehen, weil das anscheinend auch nicht ausgereicht hat.
Okay. Vielleicht war das nur was, ja. So, jetzt kannst du natürlich mehrere Radsportarten von außen sehen. Du machst alles davon so ein bisschen. Du fährst ein bisschen Gravel, ein bisschen Rennrad, ein bisschen Mountainbiken, ein bisschen E-Biken und so. Und das habe ich ja schon im Intro gesagt. Ich jetzt zum Beispiel stecke natürlich voll in meiner Mountainbike-Bubble. Das heißt, ich mache alles Mountainbike. Ich denke alles Mountainbike. Ich lebe alles Mountainbike. Und ein Rennradfahrer macht wahrscheinlich genau das Gleiche. Also da stellt man sich verschiedene Fragen nicht. Du kommst aber jetzt neu rein und kannst natürlich drauf gucken. Und jetzt würde mich mal interessieren, was sind denn so die Marotten der unterschiedlichen Sportarten? Also lass mal Mountainbike, Rennrad und Gravel nehmen. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Ja, ganz witzig, auch auf unserer Reise wurde ich ja eingeführt in den Code der Velominati. Das fand ich schon mal ziemlich witzig, weil das hat auch so, ohne dass ich das vorher kannte, hat das halt so genau meine Wahrnehmung auch von den Rennradfahrern so bestätigt, ne? Dass man halt diese Tanlines einhalten muss, dass das Trikot.
Genau, es gibt Regeln genau und an die gilt es sich zu halten.
Das ist richtig. Also Socken müssen irgendwie in Abstimmung zu den Schuhen sein und also es muss auch. Es gibt so viele Style-Punkte, die man da einfach schon einhalten muss, wo du natürlich als, ich habe das vorhin erwähnt, ne, als Dulli, der irgendwie da so reingestolpert ist, wo ich damals, wie ich mit dem Rennrad von meinem Opa, also mit dem Stahlrenner, mit Rahmenschaltung, da plötzlich bei so einem Ding da mitgefahren bin, davon weißt du ja nichts. Da fährst du einfach mit, hast du den Turnschuh an und fährst du auf dem Rennrad mit irgendwie der Sporthose, weil du immer gelernt hast, das muss irgendwie alles luftig sein, weil das cooler ist. Und ja. Plötzlich ist es aber andersrum cool, wenn du halt so eng wie möglich an der genau gleichen Stelle dein positioniertes Jersey halt anhast. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Marotte. Und ich kann das auch voll verstehen. Das ist halt so ein extremes Club-Ding, ne? So eine Zugehörigkeit, die du damit zeigst. Und gerade jetzt hier in Berlin, da gibt es ja jetzt so ein paar Communities, die auch. Ja, einfach, wenn du da nicht die Hipster-Radklamotte anhast, in Abstimmung zur Reflexion deines Fahrrades, dann läuft das nicht, ne? Da fährst du nicht einfach nur Rad.
Ja, okay.
Und beim Mountainbike ist mir das bisher noch nicht so aufgefallen. Also aus meiner Sicht, ne, sind halt die Mountainbiker sind halt schon so die Hip-Hopper, die coolen, ne? Also da ist halt alles loose fit, da kann man. Das ist aus meiner Sicht, wie ich das jetzt gesehen habe, auch alles nicht so sehr ernst, ne? Weil die haben ja auch wahrscheinlich mehr Spaß, wenn sie da durch den Wald irgendwie runterfahren, als wenn man sich da die Berge hochquält. Also ich glaube, das Verhältnis Spaß zu Quälereien ist vielleicht beim Mountainbike ein bisschen spaßlastiger, aber ich will da auch keinem zu nahe treten.
Genau, aber so dieses Style-Kodex gibt es natürlich schon, also dass man quasi keine engen Klamotten anzieht, ja, dass man nicht ärmellos fährt. Ja. Dann gibt es natürlich hier das Idioten-Gap, also quasi wenn du beim Fahren zwischen Knieschoner und Hose so ein Gap hast beim Sitzen.
Ja.
Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Also ich glaube, da gibt es schon auch noch viele, aber natürlich auch so in der im Umgang mit Leuten, die quasi gerade in die Bike-Szene reinkommen und denen man dann quasi das Biken erklärt. Ja, es ist ja kein Mansplaining, sondern es ist Bikesplaining oder irgendwie, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, also das fällt mir immer so auf, dass man dann schon halt auch da, es gibt Regeln, bitte halte dich dran. Und die sind folgende.
Ja, ja. Nee, das glaube ich schon auch. Wir hatten ja bei dem einen Video hatten wir ja diese This or That-Fragen, wo man auch so ein bisschen abgefragt hat, Full Protection oder nur Knieschoner. Und da hat man schon auch gemerkt, da gibt es schon auch manche Gruppierungen, die da verschiedenste Ansichten haben und was dann auch aus diesem Style-Faktor heraus resultiert, glaube ich. Aber das trotzdem sind mir die Mountainbiker bisher in den Bubbles, wo ich unterwegs war, eigentlich immer sehr, sehr offen begegnet und haben mir auf jeden Fall nicht direkt gebikesplained, wenn ich da den Helm falsch auf hatte. So schlimm war es nicht, aber das ist schon beim Rennradfahren ist mir das schon eher, dass man dann sich wundern musste, wenn der plötzlich
aber ey,
schon Klickpedale da dran hatte.
Wo du das gerade sagst, ich hatte mal einen Bike-Sponsor, also einen Helm-Sponsor und da hatte ich jetzt gestern wieder einen Helm von in der Hand, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht genau, und da ist wirklich ein Sticker drin und da mit einem Pfeil und da steht Front. Also da wird das wohl auch hin und wieder mal vorgekommen sein, dass Leute den halt falsch rum aufgezogen haben. Ist dann vielleicht mehr aerodynamisch. So, jetzt gibt es natürlich ganz viele Fettnäpfchen, in die man auch reintreten kann, ne? Also gerade halt beim Rennrad ist es, glaube ich, noch schlimmer oder noch ausgeprägter. In was für Fettnäpfchen bist du denn schon reingetreten oder ist dir das noch nicht aufgefallen? Und alle anderen haben nur die Augen verdreht.
Ja, also jetzt keine Riesenfettnäpfchen, aber ich war tatsächlich mal zu einem so einem Shoot und da hatte ich dann halt ja weiße Schuhe und hatte halt schwarze Socken dabei. Und das war ein Riesending, dass das wohl nicht ging. Sind wir dann echt nochmal los und haben mir andere Socken besorgt. Das war in meiner Wahrnehmung einfach vorher nicht da. Jetzt ist es sehr, sehr präsent und ich achte da penibelst drauf. Genauso, also so Kleinigkeiten. Dann hatte ich auch mal, man muss unbedingt, zwingend, die Brille außen über die Riemen machen beim Helm. Mhm. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, das ist ja Sicherheit, ist das ja, ne?
Ist das wohl die Sicherheit?
Ja, natürlich, wenn du stürzt, damit die Brille wegfliegt und dir nicht noch irgendwie ins Gesicht schneidet oder sonst irgendwas.
Ja, gut, also ich hatte da, also da so hätte ich das vielleicht sogar noch mehr, besser und leichter akzeptiert, als ich dachte, das hatte schon eher Style-Gründe. Ja, also das ist jetzt nichts Gravierendes, nichts Schlimmes. Man wird da dann einfach dezent darauf hingewiesen, dass das Fahrrad auch immer bitte von der Ritzeseite fotografiert wird und Logos sozusagen, also Kurbeln verdreht werden, so dass die in Trittrichtung sind. Kleinigkeiten, ne?
ja, weiß man ja. Sowas. Wenn wir jetzt wieder zurück zu deinem Job kommen, zum Community Management, wie schaut ein gutes Community Management aus?
Ja, auch schwierige Frage.
Du, wir sind hier angetreten für die schwierigen Fragen.
Ja, ja.
Weißt du, die leichten Sachen, die hatten wir jetzt, aber jetzt kommt's faustdick, ey.
Genau. Weil man sich natürlich, ich hatte es ja eingangs erwähnt, erstmal überlegen muss, welche Community möchte man engagen, ne? Also mit welcher möchte man interagieren. Und wir haben ja jetzt nun sind ja ein Online-Retailer, das heißt, wir haben viele Leute und wir könnten alle als Community sehen, die im Kunden, die Kunden bei uns sind, die Mitarbeiter vielleicht, unsere Partner und Partnermarken, Ambassadoren und Leute, mit denen wir wirklich physisch vor Ort was machen. Und dann muss man sich natürlich überlegen, sind quantitative oder qualitative Ziele sozusagen als unsere Maßgabe. Meiner Meinung nach, und deswegen habe ich ja auch immer diesen lokalen Ansatz zuerst gesehen, ist ein gutes Community Management, wenn du wirklich echte Interaktion schaffst, also wirklich Real-Life-Kontakte schaffst, den Leuten einen Mehrwert gibst als Marke und sie einfach dieses gute Gefühl mit dir verknüpfen und dann wiederkommen und solche Aktionen nochmal mit dir machen möchten oder beziehungsweise durch dieses gute Gefühl an dich geknüpft werden, um dann halt auch mal ein Produkt oder deine eigentlichen Services zu nutzen. Und das schafft man, glaube ich, besser mit den qualitativ hochwertigen Kontakten, also dem Offline-Community-Management, was man dann online verlängern kann. So, ich hoffe, das war, ne, es ist super schnell runtergebrochen, also ein bisschen greifbar, dass man halt einfach die Qualität der Schnittstellen, der Interaktion ist auch quasi der Qualitätsindikator für gutes Community-Management. Mhm. Was, wenn ich jetzt einfach nur sage, ich schreibe denen immer jetzt regelmäßig eine Mail, also als aller Newsletter,
ja.
Die vielleicht, ne, Newsletter, die sind ja jetzt nicht, die schreibe jetzt nicht jedem einzeln, sondern sind ja dann auch irgendwie als Massenmail. Ne? Das kann funktionieren, ist auch ein notwendiges, gutes Tool, aber das ist jetzt aus meiner Sicht kein qualitativ ausreichendes Community-Management.
Ja. Ich finde es halt immer spannend, dass halt viele Marken gehen her und sagen, naja, wir haben ja die Community und zwar unsere Instagram-Follower und die müssen wir halt irgendwie bespaßen.
Und das genau nicht genau, der Fall,
ja, und das ist ja theoretisch auch relativ einfach. Also da machst du entweder irgendwelche lustigen Videos oder sonst irgendwas oder machst halt irgendwelche Gewinnspiele. Dann aktivierst du dann natürlich schon digitale Kontakte, aber... Mhm. Und es ist ja so viel leichter, wie das, was wir immer wieder versuchen, Leute wirklich zu aktivieren, irgendwo rauszugehen. Also ich meine, als wir zum Beispiel den Ride in Dresden gemacht haben, wir waren dann echt eine super coole Gruppe und das hat mega Spaß gemacht. Und die Gruppe war auch, würde ich sagen, voll, aber es hat schon auch Arbeit gekostet, die Gruppe voll zu bekommen. Ne? Also es ist halt doch deutlich schwieriger, wirklich Leute physisch von A nach B zu bewegen, um dann am Ende was zu machen. Aber das ist ja genau das, was du willst, oder?
Genau. Und also das Wichtige, ich glaube, klar, am Anfang, wenn man damit startet, ist es schon auch Arbeit, wie du sagst, da so eine Gruppe voll zu bekommen. Wenn die Leute aber dann irgendwann davon Wind bekommen haben, wie cool es ist, dann kommen die auch irgendwann ganz von alleine, wenn das konstant stattfindet. Ne? Mhm. Und ja, es ist, wenn man jetzt sich überlegt, ne, auch bei Bike24, Online-Marke in ganz Europa, dann ist es natürlich, könnte man denken, ein Tropfen auf den heißen Stein, da mit 30 Leuten durch den Wald zu fahren und eine Gravel-Tour zu machen. Mhm. Aber so ist es nicht, meiner Meinung nach, weil erstens kommen dann auch andere Leute mal vorbei und wenn wir das geschickt nutzen, wenn wir die Emotionen sozusagen einfangen und rüberbringen über Bilder und Videos und dann über Social Media teilen, dann kriegen ja noch viel mehr Leute mit von den Sachen, die wir dort machen und können sich im besten Fall in diesen Vibe einleben und inspiriert fühlen durch das, was wir da machen. Und dann müssen sie gar nicht mal unbedingt in Dresden selber wohnen, wenn wir den Ride in Dresden gemacht haben, sondern fühlen sich vielleicht durch diese Art Ride auch selber inspiriert, das zu machen und haben das bei uns gesehen und haben trotzdem diesen, ohne selbst dabei gewesen zu sein oder auch selbst das Vermögen zu haben, jemals in Dresden dabei sein zu können, sind sie trotzdem dadurch inspiriert, was wir dann vor Ort gemacht haben. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch diesen Community-Tag im Bikepark gemacht, ne? wo wir mit einer sehr, sehr exklusiven kleinen Gruppe in den Bikepark waren, so eine kleine Technikschulung gemacht haben, so ein kleines, du hast lecker Outdoor-Cooking mit denen dann im Anschluss gemacht. Ja. Ne, das ist ja klar, dass man da jetzt nicht alle Kunden von Bike24 zu einladen kann, aber trotzdem ist es was, die sehen, okay, sowas passiert, sowas kann man machen, die Produkte könnte ich dafür kaufen, bei Bike24 zum Beispiel, oder vielleicht gibt es irgendwann ein anderes Event, wo sie dann halt mal sich ja, zu anmelden oder vorbeikommen wollen, dich kennenlernen. Darum geht's ja. Das ist ja, also ich meine, warum macht man Katalogseiten früher mit Models, mit einer schönen Bergkulisse und einem Sonnenuntergang, wo da jemand ein Fahrrad runterfährt? Das ist ja nichts anderes als das, was wir versuchen, auch mit echten Leuten zu transportieren.
Ja, nur dass es da halt einfach nicht gestellt ist, ne? Also eben. Ich meine, auf so einer Katalogseite, da werden die Leute halt auch dafür bezahlt, fröhlich auszuschauen. Und wenn du so Community-Sachen machst, dann ist es halt, dann ist der Tag besser gut. Ansonsten hast du nicht so viele fröhliche Bilder.
Genau. Und das ist genau diese Authentizität, die ich meine, weil dann denken sich die Leute, die das sehen, hey, das hätte auch ich sein können. Mhm. Ne? Und das ist genau das, was ich mit Community-Management von dem Ansatz her umsetzen möchte.
So, aber wie schwierig ist es, deine Chefs davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist? Weil du gehst jetzt mit einer Social-Media-Zahl, also das Geld, was jetzt quasi es kostet, dass du nach Dresden kommst, dass ich nach Dresden komme, dass wir diesen Ride machen. Wenn du den in der Instagram-Werbung steckst und ein Bild bewirbst, ein kurzes Video bewirbst, dann hast du da 20.000 Kontakte. Wenn wir jetzt so ein Ride machen, hast du 30 Kontakte. Wir haben schon darüber gesprochen, dass die natürlich viel, viel wertvoller sind und dass die natürlich auch die sind, die du erreichen möchtest. Trotzdem stehen 30 zu 20.000. Ich bin mir sicher, dass diese 30 die sind, die man erreichen möchte. Aber wie erklärst du das deinen Chefs und wie sehen die das und wie schwierig ist es, das zu erklären?
Ja, das ist tatsächlich immer so ein, ich sag mal, so eine Art Tauziehen, ne? Auch je nach aktueller Situation, wie man das begründen kann. Also ich glaube, tief im Verständnis drin ist das bei allen, dass die das, genau, da brauche ich gar nicht weiter erklären, so wie du das jetzt auch gerade schon gesagt hast, diese 30, da weiß man, das ist irgendwie qualitativ hochwertiger. Es ist natürlich schwer messbar, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt nicht direkt den GPS-Tracker da und oder eine Cam einsetzen würdest, wenn die dann mal da sind, um dann zu gucken, wann haben die denn zu Hause sich dann nochmal abends an den Rechner gesetzt und bei Bike24 was bestellt. Ja. Das ist ja nicht nachvollziehbar. Ne? Das ist ja auch, du musst ja dann theoretisch Zeiträume festlegen. Ne? Wir haben ja schon Tools, um auch zu gucken, wie ist sozusagen die lokale, ich sag mal, Bestellrate, also nach Postleitzahlen sortiert, wie viele Aktionen hast du gemacht, das kannst du ja alles in Relation setzen. Und das ist ja bei vielen Marketingaktionen, kannst du ja nie immer direkt so den Return on Investment ziehen. Ne? Du schaltest eine Luftwassersäulenwerbung, du weißt nicht genau, wie viele Leute haben das gesehen und wie viele Leute wurden durch dieses Plakat getriggert, irgendwas zu machen, irgendwas zu kaufen. So, und so ist das auch. Ne? Deswegen, klar, es ist immer mal wieder, je nach Aktion, möchte man diese hohen, großen Zahlen haben und dann gibt man einfach irgendein Paid-Budget da rein und macht eine Social Media, einen Post und hinterlegt den irgendwie mit so und so viel Budget und dann wird er halt ausgespielt von Instagram selbst und dann haben das so und so viele Leute gesehen und die Zahl ist groß. Das ist ja auch manchmal schön, wenn man das irgendeiner Partnermarke, die vielleicht auch da Werbekostenzuschuss gezahlt hat, da was sehen möchte, dann ist das halt eben mit drin. Wenn die das auch nur so wollen, okay. Aber deswegen versuche ich tatsächlich immer, viele Dinge eben schon mit den anstehenden Kampagnen oder auch Markenlaunches zu alignen. Ne? Also dass man halt sieht, hier Marke XY bringt jetzt hier ihr neues Bike raus und die haben selber vor, das irgendwie den Leuten sichtbar zu machen oder vielleicht sogar auch in exklusiver Anzahl zum Testen zu geben. Mhm. Und dann ist es für mich leichter zu sagen, weil es ist ja klar, ich kann ja jetzt nicht sagen, hier Marke XY, ihr habt euer neues Bike rausgebracht, stellt mir mal 20.000 Räder in den Laden, weil ich hätte so viele Leute, die das gern testen wollen. Das ist ja, das funktioniert ja nicht, das geht ja nicht, das ist ja auch nicht deren Anspruch. Weil die, also wenn die uns mal, und das ist jetzt nach Corona, kommt das langsam wieder, wo es auch mal wieder wirklich Testradflotten gibt von den Herstellern, wenn die mir mal was liefern, dann sind so 15 bis 20 Bikes schon echt viel. Mhm. Ja? Und das ist das, was denen dann auch ausreicht und dann nehme ich so eine Aktion natürlich mit und dann ist allen klar, dass das einfach nur diese 15 bis 20 Leute sind. Und wir dann halt versuchen, diese Emotionen mit diesen 15 bis 20 Leuten so groß wie möglich zu verlängern und dann kann man immer noch gucken, dass man dieses Material auch über die großbringenden Zahlen verlängert und dann trackt. Mhm. Ja. Im Moment ist das halt auch viel reaktiv, sage ich mal, ne? Weil jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, so nach Corona, da war halt, also, oder in den letzten zwei Jahren war sehr, sehr wenig da an Testmaterial, an Marken, an Bereitschaft. Also was halt da war, so musste abverkauft werden. Da wurden keine großen Test-Events gemacht. Ne? Jetzt kommt das wieder und jetzt nehmen wir das einfach mit, weil ich denke, und auch, also nicht nur ich, sondern auch andere sehen das an, man muss es mitnehmen, weil die Leute auch danach fragen. Mhm. Und dann können wir ja ganz generisch damit das Material erzeugen, was wir auch verlängern können, dass das eben viele Leute sehen.
Ja.
Und um das abschließend zu beantworten, ich glaube, es wird immer mal wieder Phasen geben, wo eine große Reichweitezahl im Fokus liegt und wo wirklich dieses Qualitative, und ich glaube, vielleicht ist es am Ende auch der Mix, der es macht.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja. Also,
ich finde das immer spannend. Wer ist denn so außerhalb der Bike-Branche so ein Vorbild, wo du sagst, ja, Vorbild ist vielleicht ein großes Wort, aber wo du halt hinguckst und denkst so, oh, die machen das ganz geil.
Jetzt als Firma oder?
Ja, also ja. Die quasi ein gutes Community-Management machen.
Genau, wir haben vorhin immer so ein bisschen rumgedruckst um die Marken, deswegen weiß ich gar nicht, ob wir es hier so einfach sagen dürfen.
Hau einfach raus.
Muss es rausschneiden. Also wo ich ja auch gelernt habe, und vielleicht war das auch die gleiche Marke, die du vorhin schon erwähnt hast, wo die in Kanada was gemacht haben, ist ja Lululemon aus Kanada.
Genau.
Lululemon eigentlich als Yoga-Marke mal gestartet, übrigens von einem Gründer, der eigentlich aus dem Snowboard-Bereich kam, der aber extrem, also in meiner Wahrnehmung, auch diesen ganzen Community-Approach erst nach Europa gebracht hat. Weil dieses Ganze, was es dann irgendwann gab, diese ganzen Running-Clubs, diese Trainingsclubs von den einzelnen Marken und so, das kam alles erst danach, weil Lululemon als sehr, sehr elitäre, exklusive Marke, die haben es geschafft, halt diesen Sog aufzubauen, dass sie halt Produkte haben, die Leute haben wollen. Also ich habe damals in einem Showroom hier in Berlin gearbeitet und der hatte halt nur 3 Tage die Woche offen. Und mein Job als Community Connector war damals wirklich in Crossfit-Boxen, in Yoga-Studios hinzugehen mit Leuten, die vielleicht die Owner waren, also die Gründer oder die Cheftrainer davon, diesen Studios, um die auszustatten, um dann sozusagen, dass die deren Kunden zeigen, was es da für coole Produkte gibt. Dann hat man so eine Art Educational Talks gemacht, wo dann halt die Leute, die die Sachen gucken konnten, anprobieren konnten, testen konnten, Feedback dazu geben konnten. Und man konnte nur auf Einladung in diesen Laden.
Okay.
Und ja, und da muss man sich auch vorstellen, also so eine Yoga Pants, die hat halt 128 Euro gekostet. Ne? Das war damals, war das extrem viel. Ich glaube, mittlerweile haben auch die anderen Sporthersteller alle so, ich sag mal, eine Linie, die wirklich sehr hochpreisig ist, aber wenn du das verglichen hast mit einer normalen Tight, die eher so, ich sag mal, 30 bis 50 Euro, war das halt einfach schon fast dreimal so viel. Und das war halt, ne, du wolltest halt in diesen exklusiven Club rein. Ne? Du konntest nur über Einladung von irgendjemandem, der schon mal da gekauft hat, konntest du da hin, um dir dann was zu kaufen für 150
Euro. Der Typ, der sonst vom Berghain steht, stand tagsüber bei euch, oder?
Ja, so in der Art, ne? Und dann war das natürlich auch sehr, sehr hip und so. Und das war ja auch sehr, sehr understatement. Also es war jetzt nicht irgendwie wie so ein riesen Logo da drauf, sondern du wusstest eigentlich gar nicht, was du da trägst, wenn du es nicht, wenn du nicht ein Auge dafür hattest, so wie man irgendwie bei manchen Uhren oder so einfach schon darauf achten musst, wo ist jetzt da die genaue Einkerbung oder der Schriftzug oder so. Und so war das da auch. Und die haben halt sehr viel ihre Produkte über ein Gefühl beziehungsweise über ein Erlebnis verkauft. Mhm. Also es gab zum Beispiel so diese Hose, die sich so angeschmiegt hat, wie als wenn du einen Hauch von nichts tragen würdest. Also die hieß, glaube ich, Naked Pant oder so. Und im Männerbereich natürlich auch. Ne? Dann irgendwie so extreme Funktionalität im Vordergrund. Und du wolltest das halt probieren. Ne? Du wolltest das testen, du wolltest da irgendwie den Zugang zu haben und das halt gepaart mit irgendwie echt coolen Events, die gemacht haben, wo du das halt dann eben mal testen konntest, hat halt einfach funktioniert.
Ja, also das kann ich tatsächlich bestätigen. Also das, ich finde auch tatsächlich, dass Lululemon das extrem gut macht und ich denke auch jedes Mal, wenn ich so einen Laden sehe, ah geil, ich müsste mir jetzt auch mal was kaufen, aber dann merke ich, dass ich diese Sachen wohl nicht tragen kann und dass das nicht unbedingt für meine Körperform geschnitten ist, aber finde ich schon ziemlich cool, ja. Und jetzt natürlich die letzte Frage, und zwar, was würdest du, also wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, was gut ist, was dich irgendwie inspiriert, was würdest du gerne im Bike-Bereich noch im Community-Management machen? Was sind so deine Ziele und was möchtest du gerne mit Bike24 da umsetzen?
Ja, also ich möchte am liebsten diese Geschichten, die wir jetzt schon lokal umgesetzt haben, von den Stores aus, möchte ich gern noch überregionaler machen. In so einer Art, ich meine, wir haben das ja auch schon von letzten Jahr so ansatzweise gemacht, so eine Art Summer-Tour, wo wir von der Idee her mit einem Van durch die Gegend gefahren sind, in verschiedenen größeren Standorte oder auch Happenings, die dort waren, Festivals, Races irgendwie so abgeklappert sind. Aber das kann man noch viel, viel größer machen, ne? Mit einem viel größeren Bus, wo man viel mehr Leute mitnimmt, also vor Ort mitnimmt, aber auch selbst mit hinnimmt, also über sei es über Ambassadoren, dann halt nochmal wirklich so Personen hat, die auch dann einfach ziehen an den Events, ne? Dass man sagen kann, ey, wir machen hier wirklich was Cooles. Wir haben das ansatzweise schon gemacht, also auch was wir gerade eben schon erwähnt haben, mit diesem Bikepark und dann so ein Cooking-Event, so diese Aktion, diese kleinen Events, das in einer ja, einer anderen Konstanz, einer anderen Regelmäßigkeit, mit noch mehr Narrative nach außen. Ich glaube, da geht noch viel mehr. Und da sehe ich mich auch drin, da sehe ich auch die Erfüllung meiner Arbeit, da sehe ich auch die Erfüllung der Bedürfnisse der Community, der Leute. Ne? Also du warst jetzt auch bei ein, zwei Sachen dabei. Es kam immer gut an. Die haben immer gesagt, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Und wir müssen halt schaffen, da dann anzuknüpfen, einfach weiterzumachen und das vielleicht noch ein bisschen größer aufzuziehen. Du hast jetzt gerade eben zum Beispiel auch nochmal nach einem Vorbild gefragt, die ja auch da einfach immer mit reinspielen. Red Bull. Ne? Mhm. Also was die für emotionale Events in verschiedensten Sportbereichen schaffen. Und ne, das ist jetzt Ober-Champions League. Ja. Wenn wir aber so annähernd schaffen, so einen Buzz, um Events, die wir kreieren, zu gestalten. Wahnsinn.
Ja. Ja, ich glaube, das wäre echt, super cool und ich hoffe auf alle Fälle, dass das klappt, dass wir da weiter gemeinsam auch dranbleiben, weil mir macht es immer super viel Spaß, mit dir unterwegs zu sein, das ist immer lustig und wer jetzt Bock hat, mal bei so einem Event mitzumachen, also wir packen zum einen mal den Bike24 Instagram-Kanal, wo es dann die ganzen Infos gibt, mal hier in die Shownotes und natürlich auch deinen privaten Instagram-Account, da kann man die auch immer mal wieder beim, oder ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt hier so sage, ja?
Ja, hau rein. Da muss ich natürlich, ich bin ja leider, so viel ich auch für die anderen Accounts immer mache, jetzt beruflich, lasse ich meinen eigenen ja immer schleifen. Ich muss da wohl noch mal ein bisschen diversifizierter auch mein eigenes Profil pflegen, weil leider komme ich immer nur dazu, selbst was zu posten, wenn ich trainiert habe. Es sieht so aus, als ob ich einfach nur Fitness mache. Das stimmt ja alles gar nicht. Nur das ist halt immer da, wo ich am meisten Zeit habe, ja, mich zu filmen. Weil beim Fahrradfahren sich selbst zu filmen, ist immer gar nicht so einfach. Aber guter Reminder, da vielleicht nochmal an meinem eigenen Auftritt ein bisschen weiterzuarbeiten.
Also, hau gern rein. Ey, das packen wir unten rein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf auf den nächsten Trip. Wir haben ja eigentlich Belgien nochmal geplant und auch sonst noch ein paar Sachen in der Pipeline. Ich bin da sehr, sehr gespannt, freue mich und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit zu Hause bis zu deiner nächsten Reise.
Ja, besten Dank, hat viel Spaß gemacht.
Also, ich wünsche dir was. Tschüss, danke.
Ciao.